Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung.
Schwarze Akte. Der 2. Februar 1964 ist ein kalter Wintertag in London. Die Sonne kämpft gegen die zähe Wolkendecke an und ein eisiger Wind zieht durch die Straßen der Stadt. Es ist ein ruhiger Sonntag. Auf der Themse hängen Nebelschwaden über dem trüben Wasser. Die Uferpromenade ist leer. Nur wenige Spaziergänger sind draußen unterwegs und trotzen dem frostigen Wetter draußen. Die Luft ist erfüllt vom leisen Rauschen der Strömung, vom gelegentlichen Hupen der Schiffe auf dem Fluss und den Kirchenglocken in der Ferne.
Gegen Mittag sind zwei Brüder auf dem Weg zu einem Kai, an dem einige Boote festgemacht sind. Ihre schaukelnden Masten knarren bei jedem Windstoß. Die Kälte schneidet durch die Luft und die beiden Brüder ziehen ihre Jacken noch enger um sich. Ihr Atem bildet kleine Dampfwölkchen, während sie versuchen, in der Ferne die Konturen der Hammersmith Bridge auszumachen. Verhüllt von Nebel und Winterdunst ist sie kaum zu erkennen. Ein paar Möwen kreisen über dem Wasser. Ihre Rufe klingen einsam und durchdringend. Es ist 13.15 Uhr, als die Brüder am Ufer der Themse auf die Puppe stoßen. Es dauert wenige Augenblicke, bis sie realisieren, was sie dort eigentlich gefunden haben. Eine fast durchsichtige, blasse Person, deren Beine von Wasser umspült werden, deren Augen auf das Wasser schauen, ohne etwas zu sehen.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Ich bin Anne Luckmann.
Ich bin Patrick Strohbusch. Und ich würde sagen, wir starten direkt in den Fall rein, oder?
Ja, let's go.
Werbung.
Hast du dir eigentlich schon mal gedacht, dass du sparen musst, Anne?
Ja, mehr als einmal.
Ja, ich glaube, das kennen wir alle. Um sich einen guten Überblick zu verschaffen, finde ich, bietet sich Finanzguru echt gut an. Ich benutze es seit jetzt knapp 2 Jahren und weiß dadurch wirklich immer, wie viel Geld auf welchem Konto gerade liegt und was ich mir diesen Monat noch leisten kann.
Ja, denn viele von uns haben ja mehrere Konten, also zum Beispiel ein Girokonto, Kreditkarte, PayPal, Depots, vielleicht sogar noch Kryptokonten. Und da wird es irgendwann ziemlich schwierig, den Überblick zu behalten. Aber ihr könnt all eure Konten mit Finanzguru verbinden. Das heißt, ihr habt alle Finanzen in einer App, sehr schön sortiert und meistens übersichtlicher als in den einzelnen Bank-Apps.
Alle Ein- und Ausgaben werden von Finanzguru erfasst und automatisch kategorisiert. Und was ich ehrlich gesagt richtig krass finde, man kann sogar Aktien tracken. Außerdem erkennt Finanzguru auch alle regelmäßigen Zahlungen und ordnet die Verträge dann jeweils zueinander. Und dadurch könnt ihr dann sehen, ob beispielsweise ein Stromvertrag zu teuer geworden ist und könnt sofort in der App ganz einfach wechseln. Finanzguru erkennt sogar auffällige Zahlungen. Falls also bei euch mal doppelt was abgebucht werden sollte, warnt euch Finanzguru. Und das Beste, Finanzguru ist und bleibt kostenlos.
Wenn ihr noch weitere Analysen und Features möchtet, dann gibt es Finanzguru Plus für 2,99 Euro im Monat. Zum Beispiel, wenn ihr intelligente Budgetvorschläge möchtet. Also, was kann ich diesen Monat zum Beispiel noch für Lebensmittel, fürs Shoppen oder für Bücher ausgeben?
Also, wie gesagt, Finanzguru bleibt immer kostenlos. Und jetzt mal ehrlich, zückt mal euer Handy, geht in den App Store eures Vertrauens und ladet die App direkt mal runter. Wenn ihr weitere Analysen und Features haben wollt, dann holt euch einfach Finanzguru Plus für 2,99 Euro im Monat. Finanzguru Plus könnt ihr euch aber auch als Neukundin oder Neukunde kostenlos anschauen mit unserem Code AKTE. Alles groß geschrieben.
Also, App runterladen, Konten verknüpfen und dann im Reiter Mehr den Gutscheincode AKTE eingeben. Finanzguru Plus gibt's damit 3 Monate kostenlos. Den Code und den Link zu Finanzguru findet ihr in unseren Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und danke Finanzguru für die Unterstützung. Bevor wir unsere Folgen aufnehmen, brauche ich immer noch einen kleinen Snack. Und meistens nehmen wir abends auf. Und zwar genau so, dass es davor zu früh und danach aber zu spät zum Essen ist. Darum ist unser heutiger Partner mal wieder ideal für uns, denn wir können neue Snacks probieren und das ohne schlechtes Gewissen. Unser Partner Ahead hat nämlich super leckere Süßigkeiten und Snacks und das mit wenig Zucker, wenig Kalorien und dafür aber viel Protein.
Ihr kennt das ja vielleicht auch. Ihr habt einen stressigen Tag, wollt euch was Gutes tun und habt einfach nur Cravings nach was Süßem und dann greift man halt zu irgendwelchen ungesunden Süßigkeiten, fühlt sich danach aber noch schlechter als vorher und hat dann ein schlechtes Gewissen. Und in solchen Situationen ist es halt ziemlich gut, wenn man leckere Süßigkeiten hat, die man ohne schlechtes Gewissen snacken kann. Dann muss man sich nicht mehr so ganz diszipliniert zwingen, auf etwas zu verzichten, sondern kann ganz einfach mit weniger Zucker leben.
Und dass weniger Zucker gut für die Gesundheit ist, das wisst ihr vermutlich ja eh schon. Es gibt nämlich ein geringeres Risiko für Herzkrankheiten, Typ-2-Diabetes und Karies. Aber ich finde, oft schmecken zuckerarme Süßigkeiten ja leider nicht so gut. Aber die von der Head, die finde ich wirklich richtig lecker. Jetzt gerade liegt zum Beispiel der Schokoriegel Coconut Almond neben mir. Das ist inzwischen mein Lieblingssnack vor der Aufnahme. Und nur mal zur Info, in einem Riegel sind nur 1,7 Gramm Zucker drin. Bei den klassischen Schokoriegeln geht es schon eher in Richtung 16 oder sogar 20 Gramm.
Und auch an den süßen Part beim Frühstück hat Ahead gedacht, nämlich mit Crazy Hazel, einem Haselnuss-Nougat-Aufstrich mit nur 1,7 Gramm Zucker pro Portion. Schmeckt mir ehrlich gesagt besser als die üblichen Nuss-Nougat-Cremes und man hat eben kein schlechtes Gewissen, wenn man sich halt ein bisschen mehr aufs Brot schmiert.
Wenn ihr die Snacks von Ahead jetzt auch mal probieren möchtet, dann geht einfach auf ahead-nutrition.com. Mit dem Code SCHWARZEAKTE, alles zusammengeschrieben, bekommt ihr nochmal 10% Rabatt. Und wenn ihr den Code Schwarze Akte nutzt, dann werden euch nicht nur leckere und gesündere Snacks geliefert, sondern ihr unterstützt gleichzeitig auch noch unseren Podcast. Also vielen Dank an Ahead und an euch für die Unterstützung.
Und schreibt uns auch mal bei Instagram, was eure Lieblingssnacks von Ahead sind und ob ihr Crazy Hazel mit oder ohne Butter snacken würdet.
Werbung Ende.
Unser heutiger Fall ist einer der größten Kriminalfälle in der britischen Geschichte. Die beiden Brüder, die an jenem 2. Februar im Jahr 1964 an der Themse im Westen von London unterwegs sind, wollen sich eigentlich auf ein Bootsrennen am Nachmittag vorbereiten. Doch sie stoßen auf die Leiche einer Frau, die entweder am Ufer angespült oder vielleicht auch hier abgelegt wurde.
Die 60er Jahre sind eine wilde Zeit, die sogenannten Swinging 60s. Die Beatles und die Rolling Stones laufen im Radio. London wird als Hauptstadt ein Zentrum für Popkultur. Die Gesellschaft und die Kultur wandeln sich auf dem Weg in die Moderne. Auch die sexuelle Revolution bringt eine liberalere Haltung mit sich. Dennoch bleibt der Alltag von Frauen, insbesondere von Prostituierten, ziemlich kompliziert. Und obwohl das Denken liberaler wurde, bleibt die Prostitution weiterhin stigmatisiert. Frauen, die in diesem Gewerbe arbeiten, die bekommen kaum Unterstützung, begeben sich in Gefahr und sind häufig sogar Opfer von Gewalt.
Prostitution ist zwar damals nicht illegal, aber es gibt bestimmte Vorschriften und Einschränkungen. Zum Beispiel ist das Betreiben eines Bordells illegal und Prostituierte dürfen ihre Dienstleistungen nicht in der Öffentlichkeit anbieten. Außerdem untersagen die Gesetze den Frauen, sich sittenwidrig oder anstößig zu kleiden. Dennoch gibt es Striptease-Clubs und Prostituierte werden an der Straße in Autos mitgenommen, um mit ihren Freiern zu schlafen.
Und in dieser Welt lebt auch Hannah. Hannah ist 30 Jahre alt, klein und dünn, hat braune Haare und braune Augen. Sie ist Mutter von 2 Kindern und schwanger mit einem 3. Kind. Doch Hannahs Leben, das wurde beendet. Sie ist die Frau, deren Leiche die beiden Brüder an dem kalten Wintermorgen des 2. Februars 1964 an der Themse nahe der Hammersmith Bridge finden. Heute ist diese Gegend bebaut. Hier stehen viele Häuser und Geschäfte. In den 60er Jahren ist diese Gegend aber eher industriell mit vielen großen Fabrikgeländen.
Und an diesem Ufer finden die Brüder Hannahs Leiche. Sie ist nackt und hat nur dünne Strümpfe an den Füßen an. Ihr Körper ist voll vom Schlamm des Flusses. Als die Polizei eintrifft, fällt den Ermittlern ein Stoffbündel in ihrem Mund auf. In der Rechtsmedizin können sie identifizieren, was Hannah im Mund hat. Ihre eigene Unterwäsche. Und noch etwas fällt bei der Untersuchung ihrer Leiche auf. Hannah fehlen mehrere Vorderzähne. In ihrer Lunge ist Wasser. Sie könnte also ertrunken sein. Allerdings notiert der Rechtsmediziner auch eindeutige Male an ihrem Hals. Wurde sie erwürgt? Wie genau Hannah zu Tode kam, das lässt der Experte aber offen.
Die Polizei kann die junge Frau durch ihre Schwester identifizieren. Die vermisst Hannah nämlich schon seit einigen Tagen. Hannah wurde lebend zuletzt am 31. Januar gesehen. Die Polizei befragt die Menschen in ihrem Umfeld und stellt schnell eine These auf, die für uns heute völlig abwegig erscheint und sogar den Gerichtsmediziner damals vor den Kopf gestoßen hat. Denn Hannah soll Suizid begangen haben. Im Durchschnitt zieht die Polizei damals jährlich ungefähr 60 Tote aus der Themse. Aber die meisten davon, die sind weder nackt, noch haben sie ihre eigene Unterwäsche im Mund. Auch der Gerichtsmediziner notiert in den Akten, dass ein Suizid sehr unwahrscheinlich sei. Aber die Ermittler haben sich offenbar schnell festgelegt. Vor allem, als sie herausfinden, dass Hannah ihr Geld als Prostituierte verdient hat.
In der BBC-Doku Dark Sun – The Hunt for a Serial Killer erklärt Hannahs Sohn indirekt, warum die Polizei zunächst nicht richtig ermitteln wollte. Der Sohn erinnert sich an eine Schlagzeile: Mädchen für unterhaltsame Zeit in der Themse gefunden. Die Meinung der Presse damals war also, diese Frau lebte ein billiges und beschämendes Leben. Hannah sei eines von vielen Flittchen der Straßen Londons. Ein Suizid lässt sich leicht zu den Akten legen. Und genau das passiert. Allerdings nur für 2 Monate. Dann kommt Hannahs Fall zurück auf den Tisch, denn es gibt eine weitere Tote.
Und die weist erstaunliche Parallelen zu der toten Hannah auf. Ein Stück weiter flussaufwärts, nicht weit vom ersten Fundort entfernt. Dort findet ein Polizist am 8. April 1964, also 2 Monate nach dem Fund von Hannah, die Leiche einer weiteren jungen Frau. Auch die zweite Tote liegt im Wasser, ist klein und dünn, hat im Gegensatz zu Hannah aber blonde Haare. Wie Hannah ist auch diese Frau nackt. Und in der Gerichtsmedizin kommt heraus, auch sie war schwanger. Auch ihr fehlen einige Zähne und sie hat mehrere Male am Hals. Der Experte geht davon aus, dass die junge Frau erwürgt worden ist.
Die Ermittler können herausfinden, dass die Tote die 26 Jahre alte Irene ist. Sie wurde zuletzt am Abend zuvor, am 7. April 1964, gegen 20 Uhr außerhalb eines Pubs gesehen. Auch Irene arbeitete als Prostituierte. Die Parallelen zu der toten Hannah sind nicht von der Hand zu weisen. Auch sie hatte Male am Hals. Hannah könnte also auch erwürgt worden sein. Die Polizei geht nun davon aus, dass sie gleich in 2 Mordfällen ermitteln muss. An Suizid glaubt niemand mehr. Und dass sie es mit einem Serientäter zu tun haben, wird ihnen 2 Wochen später klar.
Und zwar, als am 24. April 1964 ein Anruf bei der Polizei eingeht. In einer Seitenstraße in West London liegt nämlich eine tote Frau. Am Morgen des 24. April, da kommt ein Anwohner aus seinem Haus im Stadtteil Brentford. Das liegt noch etwas weiter westlich von den Fundorten von Hannah und Irene. Der Mann will gerade seinen Müll wegbringen, da entdeckt er hinter seinem Gartenzaun auf einem Müllabladeplatz die Leiche der dritten jungen Frau. Es ist eine kleine Seitenstraße, in der die Leiche gefunden wird. Dieses Mal ist aber kein Wasser im Spiel. Und das ist ein großer Vorteil für die Ermittler, denn so finden sie mehr Hinweise. Die Frau hat ebenfalls Male am Hals und wurde erwürgt, vermutlich mit ihrer eigenen Kleidung. Aber die trägt sie nicht, denn auch diese junge Frau ist nackt.
Sie hat eine Schwellung im Gesicht, was laut Gerichtsmedizin dafür spricht, dass sich die junge Frau gewehrt haben könnte und geschlagen wurde. Die anderen Toten hatten keine solchen Verletzungen. Was die tote Frau mit Hannah und Irene gemeinsam hat, auch ihr fehlen einige Zähne. Und dieses Mal kann der Gerichtsmediziner herausfinden, dass diese nach dem Tod entfernt wurden. Als die Polizei herausfindet, dass es sich bei der toten Frau um die 22 Jahre alte Helen handelt, gibt es noch eine weitere Gemeinsamkeit zwischen den 3 Frauen. Nämlich hat auch Helen als Prostituierte gearbeitet. Sie wurde zuletzt am 21. April 1964, also 3 Tage vor dem Fund ihrer Leiche, in einem Pub gesehen. Laut einer Freundin wollte sie kurz frische Luft schnappen gehen und sei nicht mehr wiedergekommen.
Die Polizei hat aber noch einen weiteren Zeugen, der am Abend in der Gegend mit dem Auto unterwegs war. Dieser Zeuge hat einen grauen Van aus der Seitenstraße kommen sehen, in der Helens Leiche gefunden wurde. Ein grauer Hillman Husky. Das ist so ein typischer 60er-Jahre-Wagen mit herausstehenden Scheinwerfern. Wir wissen also von 3 jungen Frauen, die alle Prostituierte waren, die alle offenbar erwürgt wurden und denen Zähne fehlen. Nicht nur die Polizei, sondern auch die Presse glaubt bei der Beschreibung sofort an einen Serientäter, der es auf Prostituierte in London abgesehen hat und ihre Zähne vielleicht als eine Art Trophäen oder Andenken an die Morde behält. Das sorgt natürlich für große Schlagzeilen in Großbritannien, aber auch international. Denn auch in den USA schreiben die Zeitungen über diesen Fall und auch der Spiegel schreibt damals über die Morde in London.
Und wie wir das auch in anderen Folgen hatten, lassen sich die Medien hier einen Spitznamen für die Mordserie oder den unbekannten Täter einfallen. Bisher wurden die Taten als Nude Murders, also Nacktenmorde, oder die Hammersmith-Morde bezeichnet, weil ja die Hammersmith Bridge ganz in der Nähe des ersten Leichenfundorts war. Aber eine US-amerikanische Zeitung zieht dann einen Vergleich zu einer Mordserie in London, die fast 100 Jahre vorher stattgefunden hat, nämlich die von Jack the Ripper. Der hat ja ebenfalls Prostituierte umgebracht. Und da die Opfer des gegenwärtigen Täters alle nackt gefunden werden, gibt die Presse dem Täter den Spitznamen Jack the Stripper. Durch die große Aufmerksamkeit der Presse gerät auch die Polizei in London mehr und mehr unter Druck. Die Ermittlungen werden ausgeweitet und immer mehr Polizisten für die Suche nach dem Mörder abgestellt. So viele, bis es die zweitgrößte Suche nach einem Täter in der britischen Geschichte ist. Nur nach dem Yorkshire Ripper, der 10 Jahre später mordete, haben mehr Personen gesucht.
Dass die Polizei die Ermittlungen ausweitet, das macht sich auch auf den Straßen bemerkbar. Im Westen Londons sind mehr Polizisten unterwegs, Autos werden angehalten und die Fahrer werden befragt. Polizisten klopfen an Türen, notieren sich hunderte Kennzeichen von Wagen, die nachts unterwegs sind, und sogar Polizistinnen sind im Dunkeln unterwegs, nämlich als Prostituierte verkleidet, denn so versuchen sie, dem Täter auf die Schliche zu kommen. Und das ist noch nicht mal das ungewöhnlichste Mittel, zu dem die Polizei greift, denn nur wenige Tage nach dem 3. Leichenfund von Helen, da macht die Polizei in der Presse einen Aufruf und bittet um die Hilfe der Öffentlichkeit. Das ist jetzt noch nicht so ungewöhnlich, aber wen die Polizei direkt anspricht, das ist bemerkenswert. Denn die Prostituierten Londons, die sollen sich bei der Polizei melden. Die Ermittler versprechen absolute Verschwiegenheit und das ist für die damalige Zeit schon echt kurios, denn Prostitution ist ja extrem stigmatisiert, da haben wir ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen.
Ein Polizeichef wiederholt diesen Aufruf sogar im Fernsehen. Er sagt, unter Ihnen, die zuschauen, könnte mindestens eine Person wissen oder vermuten, wer verantwortlich ist. Wenn das der Fall ist, spreche ich direkt und persönlich mit Ihnen. Die Polizei warnt. Wenn wir den Täter nicht schnappen, dann wird er wahrscheinlich erneut zuschlagen. Auf den Aufruf melden sich innerhalb eines Tages etwa 45 Frauen und 25 Männer. Aber einen Durchbruch gibt es leider nicht.
Der Aufruf und die große Medienpräsenz haben noch einen anderen Effekt. Die Frauen auf der Straße fangen nämlich an, sich zu bewaffnen. Viele Prostituierte tragen jetzt ein Messer in der Tasche oder sind nur noch in Gruppen oder Paaren unterwegs. So kann immer eine Zeugin die Person im Auto beschreiben, in das eine Kollegin einsteigt. Oder noch besser, sich an das Kennzeichen erinnern. Während dieser Aufruf nach Hinweisen aus der Öffentlichkeit in der Presse abgedruckt und ausgestrahlt wird, da spaziert ein 57 Jahre alter Mann namens Kenneth in eine Polizeiwache von Notting Hill. Er möchte eine Aussage machen, wird dann von den Ermittlern in einen Raum gebracht und sagt, ich habe Irene getötet. Das heißt, dieser Mann gesteht einfach so einen der Morde.
Laut den Polizeiakten von damals, aus denen der ehemalige Polizist und Autor Dick Kirby in seinem Buch Late Bear zitiert, geht hervor, dass Kenneth in einem Tennisclub arbeitet und dort nachts mehr oder weniger legal eine Bar betrieben wird. Eine Visitenkarte dieses Clubs mit der Nummer und dem Namen Kenny wird sogar bei Irene in der Wohnung gefunden. Laut den Akten sagt Kenneth der Polizei Folgendes. Ich will die Wahrheit sagen. Ich habe in mehreren Pubs getrunken und kurz vor Ladenschluss habe ich das Mädchen an der Bar gesehen. Wir sind gemeinsam weggegangen und sie wollte dann erst Geld haben. Ich muss wohl meine Geduld verloren haben. Ich habe meine Hände um ihren Hals gelegt. Sie hat nicht geschrien und kein Geräusch gemacht. Sie ist auf den Boden gefallen und ich habe ihre Kleidung genommen. Ich weiß nicht warum. Ich habe sie in den Fluss gerollt und bin nach Hause gegangen und habe die Kleidung verbrannt.
Wenn das stimmt und wenn auch die Theorie der Polizei stimmt, dass alle drei Frauen, also Irene, Helen und Hannah, von demselben Mann umgebracht wurden, dann muss Kenneth also nicht nur Irene, sondern auch die beiden anderen Frauen auf dem Gewissen haben. Aber da wird es jetzt schwierig. Kenneth weiß über die anderen Morde, vor allem über den Mord an Helen, der nur 3 Tage vor seinem Geständnis passiert ist, überhaupt gar nichts. Auch bei seinem Geständnis, er habe Irene getötet, da verstrickt er sich immer wieder in Widersprüche. Später stellt sich heraus, dass er bei seinem Besuch auf der Polizeiwache auch ziemlich betrunken war.
Dennoch hat er ja gestanden. Und das ist bis jetzt der einzige richtige Hinweis, den die Polizei hat. Kenneth wird im Juni 1964, also 2 Monate später, der Prozess gemacht. Ein kurzer Prozess, denn als er sich vor Gericht nicht mehr schuldig bekennt, sondern sagt, er sei unschuldig und bei seinem Geständnis depressiv gewesen, spricht das Gericht ihn nach nicht einmal einer Stunde frei. Außer dem Geständnis gibt es ja keine Beweise und nicht mal Indizien für seine Täterschaft.
Warum er überhaupt ein Geständnis abgelegt hat, das bleibt ein großes Rätsel. Es hätte der Durchbruch für die Polizei sein können, ein sehr glücklicher Durchbruch. Aber auch ohne Geständnis kommen die Ermittler ein Stück vorwärts. Denn auf der Leiche von Helen, also der einzigen Leiche, die nicht mit Wasser in Berührung kam, da findet man im Labor die ersten richtigen handfesten Beweise, nämlich Rückstände von Farbe. Ganz kleine Flecke, die mit bloßem Auge gar nicht zu sehen sind. Es handelt sich um Partikel von überwiegend schwarzer Farbe, die wahrscheinlich beim Lackieren von Autos benutzt wird. Daraus zieht die Polizei 2 Schlüsse. Die Leiche von Helen und wahrscheinlich auch die von Hannah und Irene, die wurden irgendwo aufbewahrt, bevor der Täter sie abgelegt hat. Und dieser Ort, der muss mit Farbe zu tun haben.
Das Metropolitan Police Forensic Laboratory erhält die Proben von Helens Leiche. Die Analyse unter dem Mikroskop zeigt, dass die Farbe wahrscheinlich aus einer Hochdruckfarbspritzpistole oder einem Lackiergerät stammen muss. Die Farbe wird zum Beispiel für Autos, Möbel oder bei Metallarbeiten verwendet. Für die Polizei ist die nächste Frage klar. Wo gibt es diese Farbe im Westen von London? Die Polizisten werden von einer Werkstatt zur nächsten geschickt. Aber das ist eine langwierige Arbeit und dauert seine Zeit. Zeit, in der Jack the Stripper ein weiteres Mal zuschlägt.
Die Leiche von Mary, die liegt weder versteckt in einer dunklen Seitengasse noch in der nebligen Themse, sondern im Eingang einer Garage der Berrymead Road, einer belebten Straße mit vielen Anwohnerinnen und Anwohnern. Einer dieser Anwohner ist Chauffeur. Der ist am 14. Juli 1964, also fast 3 Monate nach dem Fund von Helen, morgens unterwegs. Er geht um 4.45 Uhr aus dem Haus und schaut zu den Garagen gegenüber. Und plötzlich fragt er sich, liegt da eine Schaufensterpuppe? Das ist zumindest der erste Gedanke des Chauffeurs, bevor er dann die Polizei anruft.
Mary ist 30 Jahre alt, klein und dünn und wurde wie die Frauen davor erwürgt. Sie arbeitete wie die anderen Frauen auch als Prostituierte. Sie ist nackt und ihr fehlen einige Zähne. Und wie auch schon bei Helen, findet die Gerichtsmedizin auf Marys Haut dieselben Farbpartikel. Mary wurde am 11. Juli 1964, 3 Tage vor dem Leichenfund, zuletzt gesehen. Für die Polizei ist klar, auch Mary ist vom Täter aufbewahrt worden. Am selben Ort wie auch schon Helen. Sonst würden sich nicht dieselben Farbpartikel auf der Haut befinden.
Aber noch etwas anderes fällt der Polizei auf. Der Täter geht nämlich ein hohes Risiko ein. Er legt die Leiche in einer offenen und einsehbaren Wohngegend ab. Warum? Er riskiert damit nämlich, gesehen oder gehört zu werden. Und als die Polizei anfängt, die Anwohnerinnen und Anwohner zu befragen, da kommt heraus, sie haben beides. Sie haben den Täter gehört und gesehen. Viele der Nachbarn erinnern sich, dass sie sehr früh morgens ein Auto gehört haben, das in die Straße hineinfuhr und dann rückwärts wieder raus. Der Fundort der Leiche ist nämlich eine Sackgasse.
Gesehen hat das Auto allerdings niemand. Dafür haben 2 Maler, die in der Nähe in einem Restaurant gearbeitet haben, etwas anderes gesehen. Sie erzählen der Polizei, dass sie gegen 2.20 Uhr morgens einen grauen Wagen auf einem Parkplatz gesehen haben. Ein Mann sei ausgestiegen. Als der sie bemerkt, sei er ins Auto gesprungen und weggefahren. Das Restaurant liegt nicht weit vom Fundort der Leiche entfernt. Vielleicht erinnert ihr euch, es hat ja auch schon mal jemand so ein graues Auto beschrieben. Ein Zeuge, der einen grauen Hillman Husky in der Seitenstraße gesehen hat, in der die 3. Leiche, Helen, gefunden wurde.
Warum geht der Täter jetzt also ein so großes Risiko ein? Will er die Polizei dumm aussehen lassen? Denn die ist mit so vielen Nachtpatrouillen unterwegs wie noch nie. Vergleicht hunderte Kennzeichen, befragt die Autofahrer und kommt dem Täter doch keinen Schritt näher. Gerade bei Mordermittlungen erstellen die Ermittler ja oft ein Profil des Täters und arbeiten seinen Modus operandi heraus. Die Art und Weise, wie er vorgeht, um daraus Schlüsse für zukünftige Taten zu ziehen. Oder aber die Taten der Vergangenheit aufzudecken. Denn ein Serientäter, der sich offenbar im Westen von London sehr gut auskennt, der weiß, wo er seine Leichen ablegen kann, ohne gesehen zu werden. Und der alles strategisch zu planen scheint. Der wirkt nicht wie jemand, der das zum ersten Mal macht. Könnte es sein, dass schon vor Hannah weitere Frauen von Jack the Stripper ermordet wurden?
Und tatsächlich. In den Jahren zuvor findet nicht nur die Polizei, sondern auch die Presse zwei Fälle, die sich in das Muster des Täters einfügen lassen. Auch die beiden Opfer wohnten im Westen von London, waren Prostituierte und wurden tot in der Gegend gefunden, in der jetzt Jack the Stripper unterwegs ist. Die 21 Jahre alte Elizabeth wurde am Morgen des 17. Juni 1959, also 4 Jahre vor Hannah, von einer Polizeistreife entdeckt. Ihre Leiche liegt an einem Baum in einem Park nahe der Themse. Ihr Kleid ist aufgerissen und sie hat Male am Hals. Sie wurde erwürgt.
4 Jahre später, 1963, da wird die 22 Jahre alte Gwyneth tot aufgefunden. Es ist November, also nur wenige Monate vor dem Leichenfund von Hannah im Februar 64. Wie auch die anderen Frauen wurde Gwyneth erwürgt. Sie ist mehrere Wochen lang verschwunden, bevor ihre Leiche auf einer Müllkippe auftaucht. Die liegt weniger als eine Meile von dem Park entfernt, in dem Elizabeth gefunden wurde. Und noch ein Detail stimmt mit den anderen Opfern überein. Denn Gwyneth fehlen mehrere Zähne.
Die Presse zählt auch diese beiden Fälle mit zu den Morden von Jack the Stripper. Für die Polizei ist das nur eine Vermutung, keine offizielle Tatsache. Auch Experten heute sind sich uneinig, ob die beiden früheren Morde nun mit denen aus dem Jahr 1964 zusammenhängen oder nicht. Am Ende bleibt aber festzuhalten, dass im Jahr 1964 insgesamt 6 ungelöste Morde auf den Tischen der Ermittler liegen, die starke Ähnlichkeiten aufweisen. Elizabeth, Gwyneth, Hannah, Helen, Irene und Mary. Das ist zumindest der Stand, den die Polizei bis zum 25. November 1964 hat. Die Londoner Polizei ermittelt weiter, befragt Autofahrer, überprüft Kennzeichen, sucht Werkstätten auf, in denen mit Farbe hantiert wird, schafft aber einfach keinen Durchbruch. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Täter wieder zuschlägt.
Am 25. November 1964 läuft ein Angestellter des Zivilschutzes in West-London auf der Straße entlang. Genauer gesagt in Kensington, dem Stadtteil direkt neben Hammersmith. In der Nähe eines Parkplatzes fällt ihm der Deckel einer Mülltonne auf, der auf dem Boden liegt. Er liegt in einer Ecke voller Müll. Der Mann hebt den Deckel auf, lässt ihn aber direkt wieder fallen. Denn unter dem Deckel, da sieht er ein Gesicht.
Es ist die verweste Leiche von Margaret, die besser unter ihrem selbstgewählten Namen Frances Brown bekannt ist. Seit 5 Wochen wird die 21 Jahre alte Frances bereits vermisst. Auch sie hat Ähnlichkeiten mit den anderen toten Frauen. Frances arbeitete als Prostituierte. Sie ist klein, wurde nackt aufgefunden und wurde wohl erwürgt. Ihr fehlen mehrere Vorderzähne und auf ihrer Haut werden Farbrückstände gefunden. An Frances sind aber mehrere Dinge ungewöhnlich. Zum einen der Fundort. Ihre Leiche liegt in einer schicken Londoner Gegend. Der Täter ist also ein weiteres Mal ein großes Risiko eingegangen, gesehen zu werden. Ungewöhnlich ist aber auch, dass die Leiche offenbar schon recht lange unter dem Müll gelegen hat.
Der Fundort, diese schicke Gegend, ist auch ein Hinweis auf Frances Arbeit, denn sie war eine Prostituierte mit gehobener Kundschaft, also Business-Typen und Politiker. Und Frances ist sogar aus den Zeitungen bekannt. Sie hat in einem berühmten Prozess als Zeugin ausgesagt, der sogenannten Profumo-Affäre. Das ist ein politischer Skandal der 60er Jahre. John Profumo, 46 Jahre alt, ist damals Kriegsminister und hat eine außereheliche Affäre mit dem 19-jährigen Model Christine. Das allein wäre ja schon Skandal genug, aber Christine hatte gleichzeitig noch eine weitere Affäre. Und zwar mit einem sowjetischen Militärattaché. Das ist ein Offizier, der an eine Auslandsvertretung entsandt wird und für militärische Belange zuständig ist. Und so wird aus dem Sexskandal des Ministers eine Gefahr für die nationale Sicherheit. John Profumo tritt 1963 zurück, auch wenn wohl keine Staatsgeheimnisse an die Sowjetunion verraten wurden.
Ihre beiden Affären hat Christine über einen Osteopathen und Künstler namens Steven kennengelernt. Und dieser Steven hat wohl einige junge und hübsche Frauen mit einflussreichen Männern zusammengebracht. Durch den Profumo-Skandal werden seine Machenschaften öffentlich und er wird unter anderem wegen Zuhälterei angeklagt. Und in diesem Prozess sagt Francis für Steven aus. Über ein paar Ecken ist Francis also in die Profumo-Affäre verwickelt.
Werbung.
Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.
Werbung Ende.
Zuletzt gesehen wurde Frances Ende Oktober 64, mehr als einen Monat, bevor ihre Leiche gefunden wird. Und das bedeutet für die Polizei, dass auch Frances längere Zeit irgendwo aufbewahrt worden sein muss. Und auch sie hat ja wieder Farbreste auf der Haut. Als die Zeitungen über Frances Tod berichten, da meldet sich bei der Polizei eine Zeugin, eine Freundin von Frances. Diese Freundin sagt, dass sie Frances zuletzt am 23. Oktober gesehen hat, nämlich wie sie zu einem Kunden ins Auto stieg. Das Auto war vermutlich ein grauer Ford Zephyr oder dessen Luxusausführung der Zodiac.
Und falls ihr euch jetzt fragt, ob es das gleiche graue Auto sein könnte, das ein Zeuge im Zusammenhang mit dem Tod von Helen gesehen hat, dem grauen Hillman Husky? Nein, die Autos sind nicht wirklich ähnlich. Zumindest von der Seite. Die Ford-Modelle sind deutlich länger als der Husky, der vor allem hinten wie ein Kasten aussieht. Von vorne sehen die Wagen aber tatsächlich ähnlich aus. Und es war abends und sicherlich dunkel. Möglicherweise hat sich die Freundin auch geirrt. Aber das sind nur Spekulationen.
Aber die Freundin kann nicht nur den Wagen beschreiben, sondern auch noch den Fahrer des Wagens. Sie sagt, dass am Steuer ein Mann zwischen 30 und 35 Jahren gesessen hat, der dunkelbraunes Haar und ein volles Gesicht hatte. Sie erstellt dem Polizeiteam sogar ein Phantombild, das in der Presse abgedruckt wird. Das könnt ihr euch auch mal in den Shownotes anschauen. Das Phantombild wird Anfang Dezember 64 an die Öffentlichkeit herausgegeben und in den Zeitungen abgedruckt. Auch im Fernsehen wird nochmal um Hinweise gebeten. Aber es meldet sich niemand bei der Polizei, der diesen Mann identifizieren kann.
Wieder schleppen sich die Ermittlungen dahin. Über Weihnachten und über Neujahr. Und dann ist es Februar. Mehr als ein Jahr ist inzwischen vergangen, seit Hannah, das mutmaßlich erste Opfer von Jack the Stripper, am Ufer der Themse gefunden wurde. 3 Monate sind seit dem Fund des letzten Opfers vergangen, Frances. Und wenn ihr mitgerechnet habt, dann vergehen nie mehr als 3 Monate, bevor das nächste Opfer verschwindet.
Es ist der Morgen des 16. Februar 1965, ein Dienstag. Ein Mitarbeiter auf dem Industriegelände des Heron Trading Estate ist zu einem Lager unterwegs. Warum er zwischen 2 Gebäuden durchgeht und hinter das Lager schaut, das weiß er selbst nicht. Aber vielleicht ist es irgendeine Art Vorahnung. In der BBC-Doku zu unserem Fall gibt es einen Mitschnitt aus der Fernsehsendung von damals, in dem der Mann beschreibt, was er dort gesehen hat, nämlich Beine, wie die einer Schaufensterpuppe. Aber die Schaufensterpuppen hätten meist keine rot lackierten Nägel.
Als die Polizei auf dem Industriegelände im Westen von London eintrifft, stellen sie wieder Parallelen zu den anderen Toten fest. Die Frau ist klein, dünn, nackt, ihr fehlen Zähne, und auf ihrer Haut sind Farbreste, die unter dem Mikroskop im Labor sichtbar werden. Als die Ermittler das Opfer als Bridget identifizieren, gibt es noch mehr Parallelen. Auch die 27 Jahre alte Bridget hat als Prostituierte gearbeitet. Sie wurde zuletzt am 11. Januar 1965 gesehen, mehr als einen Monat vor dem Fund der Leiche. Wieder vermutet die Polizei, dass der Körper aufbewahrt wurde, denn Bridgets Körper ist sogar schon teilweise mumifiziert. Die Gerichtsmedizin schließt daraus, dass Bridget an einem warmen Ort aufbewahrt wurde. In der Winternässe und Kälte draußen wäre ihr Körper in einem anderen Zustand.
Und ein weiterer Fund spricht für diese These. Bridget hat vor ihrem Tod nämlich etwas gegessen. Das Essen hat ihr Magen noch nicht verdaut. Und daraus lässt sich schließen, dass sie schon kurz nach ihrem Verschwinden gestorben ist. Und wenn es bei ihr so war, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass auch die anderen Frauen kurz nach ihrem Verschwinden getötet und ihre Leichen für einige Zeit aufbewahrt wurden. Bridget ist Opfer Nummer 8 und so kann es nicht weitergehen. Jack the Stripper mordet offenbar ungestört im Westen von London und führt die Polizei an der Nase herum, die mit so vielen Kräften wie nie zuvor nach einem Täter sucht und keine Fortschritte zu machen scheint. Es wird Zeit für einen Neuanfang bei der Polizei, für eine Geheimwaffe. Es wird Zeit für Four Day Johnny.
Chief Superintendent John DeRose von Scotland Yard wird für die Suche nach Jack the Stripper extra aus dem Urlaub geholt. Sein Spitzname ist Four Day Johnny, also Vier Tage Johnny, weil er den Ruf hat, seine Fälle so schnell zu lösen, dass nicht mal eine Arbeitswoche vergeht. John hat sich mit vergangenen Fällen bei der Polizei und in der Öffentlichkeit einen guten Namen machen können und seine Ankunft wird von den Medien entsprechend groß angekündigt. Die Evening News schreibt zum Beispiel: Die Falle, um einen Mörder zu fassen. Experte wird gerufen. Und in der Chicago Tribune steht: John DeRose, der noch nie bei der Aufklärung eines Mordfalls gescheitert ist, wurde aus dem Urlaub zurückgerufen, um die Leitung der Ermittlungen zu übernehmen.
Der Druck, unter dem John jetzt steht, der muss schon von Anfang an extrem hoch gewesen sein. Der neue Chef fordert noch mehr Polizisten an und gibt ihnen die Aufgabe, ausnahmslos jeden Mitarbeiter des Industriegeländes zu befragen, auf dem die letzte Tote, also Bridget, gefunden wurde. Das sind über 7000 Personen, also wirklich eine Mammutsaufgabe. Gleichzeitig stellt John hunderte Polizisten auf den Straßen in West-London ab, um weitere Kennzeichen von Autos zu notieren, die sie nachts mehrmals durch die Gegend fahren sehen. Außerdem hält die Polizei jetzt eine Pressekonferenz nach der anderen ab. Es werden Kleidungsstücke und Schmuck der Frauen gezeigt, die seit ihrem Tod verschwunden sind, um neue Hinweise zu bekommen. Vielleicht taucht ja die Kleidung oder der Schmuck irgendwo auf. Die Ermittlungen werden jetzt auf jeden Fall nochmal intensiver.
John konzentriert sich vor allem darauf, den Ort zu finden, an dem der Täter die Toten aufbewahrt hat. Ein Ort, der irgendetwas mit der Farbe zu tun haben muss, die auf den Leichen gefunden wurde. Dafür teilt John 3 Teams ein, die im Westen Londons Gebäude, Häuser und Garagen durchsuchen sollen. Überall, wo mit Sprühfarbe hantiert wird, sollen Proben genommen und im Labor analysiert werden. Um das in Zahlen auszudrücken, es werden über 3100 Proben genommen. Das Labor, das die analysieren muss, wird aufgestockt. 60 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten dort, wahrscheinlich rund um die Uhr. Mehr als 300.000 Autos werden notiert, die in West-London durch die Gegend fahren, und mehr als 120.000 Leute werden befragt.
Das klingt jetzt vielleicht erstmal positiv, aber das ist wirklich ein riesiger Berg an Daten, die ja auch erstmal ausgewertet werden müssen. Die Polizei sammelt so viele Informationen, die sie mit ihren Ressourcen gar nicht wirklich verarbeiten kann. Aber die vielen Polizisten und neuen Ansätze, die scheinen auch neue Ergebnisse zu bringen. Die Polizei fokussiert sich ganz besonders auf das Industriegelände, wo die letzte Tote, Bridget, gefunden wurde. Dort stehen Fabriken, Lagerhallen und auch leerstehende Gebäude. Die nehmen die Ermittler jetzt ganz besonders unter die Lupe und nehmen auch dort Partikelproben. Und im Labor gibt es jetzt zum ersten Mal einen Treffer. Denn die Farbpartikel auf der Haut der Toten sind auch auf dem Industriegelände zu finden. Zum Beispiel in einem Lager und in den Toiletten. Das wiederum bedeutet, dass die Leichen hier in der Gegend gelegen haben müssen.
Auf dem Gelände gibt es eine leerstehende Fabrik, die direkt neben einem Unternehmen steht, das einen sehr vielversprechenden Namen hat. Die Shaw & Kilburn Spray Paint Garage. Die Ermittler sind sich sicher, dort kommt die Farbe her. In dem leeren Fabrikgebäude neben der Garage sind die Abstrichergebnisse aber wieder negativ. Doch zwischen diesem leerstehenden Gebäude und der Fabrik gibt es ein kleines Umspannwerk, ein kleiner Schuppen, der sich abschließen lässt. Er steht direkt neben dem Farbunternehmen. Genau dort, wo die Lüftung aus der Farbfabrik herauskommt. Und ein Abstrich aus diesem Umspannwerk ist positiv. Die Ermittler sind sich sicher, in diesem Schuppen auf dem Industriegelände hat Jack the Stripper die toten Frauen aufbewahrt.
Für die Polizei ist es der Durchbruch, auf den alle gewartet haben. Und jetzt fragen sich natürlich alle: Wer hatte denn Zugang zu diesem Schuppen? Wer hat jemanden gesehen? Doch auf diese Fragen bekommt die Presse keine detaillierten Antworten, als der Chefermittler John DeRose eine Pressekonferenz einberuft. Kurz nach dem Fund des Schuppens verkündet er den Londoner Journalisten, dass er jetzt nur noch 20 Verdächtige auf seiner Liste habe, was rückblickend betrachtet aber gar nicht stimmt. Laut damaligen Ermittlern, die sich später zu dem Fall geäußert haben, gab es zwar eine Liste mit möglichen Verdächtigen, zum Beispiel standen darauf ein Zahnarzt, ein Seemann, Barkeeper, Ingenieure, aber es gab nie wirklich Hauptverdächtige. Auch nicht, als der Chefermittler bei einer weiteren Pressekonferenz verkündet, dass sie jetzt nur noch 10 Verdächtige auf der Liste hätten, dann 6 und dann 3. Vielleicht will John DeRose den Täter so unter Druck setzen und ihn zu Fehlern zwingen. Vielleicht hofft er, dass der Mörder jetzt in Panik gerät.
Aber der Mörder tut genau das Gegenteil. Er verhält sich still. Seit dem Fund des Schuppens auf dem Industriegelände taucht keine Leiche mehr auf. Was dann passiert, beschreibt die Zeitung Reading Eagle aus den USA sehr gut. Zitat: Mit gekreuzten Fingern schließt Scotland Yard inoffiziell seine Akten über Jack the Stripper. Die mehr als zweijährige Abwesenheit des Strippers hat die höchsten Beamten von Scotland Yard, einschließlich John DeRose, zu dem Schluss geführt, dass dieser Fachmann für Mord und Perversion möglicherweise tot ist.
Der Fall ist mehr oder weniger einfach eingeschlafen, weil es keine weiteren Leichen gab. Erst 5 Jahre später, in den 70ern, da nimmt das Ganze nochmal Fahrt auf. Polizist John DeRose ist mittlerweile im Ruhestand und er gibt zahlreiche Interviews zu seiner erfolgreichen Karriere und schreibt auch seine Memoiren. Der ungelöste Fall von Jack the Stripper könnte ihm vielleicht ein Dorn im Auge gewesen sein. Denn in einem Interview mit der BBC, da sagt er, dass er wisse, wer der Mörder sei. Der habe nur vor dessen Festnahme 1965 schon Suizid begangen. Deswegen hätten die Morde auch aufgehört. Diese Version wird jahrelang, mehr oder weniger zumindest, akzeptiert, ohne dass die Öffentlichkeit mehr darüber weiß. Aber mittlerweile wissen wir mehr darüber.
Der Mann, von dem John spricht, heißt Mungo. Er ist Familienvater und hat als Sicherheitsmann auf dem Industriegelände gearbeitet. Und er hat sich im März 1964 das Leben genommen. Mit einem Abschiedsbrief, in dem steht: Ich kann es nicht länger ertragen. Es mag meine Schuld sein, aber nicht alles davon. Es tut mir leid, dass Harry eine Belastung für dich ist. Grüße das Kind von mir. Leb wohl. Jock. PS: Um dir und der Polizei die Suche nach mir zu ersparen, werde ich in der Garage sein.
Auf den ersten Blick klingt das sehr belastend. So mag es auch für die Polizei und für John DeRose geklungen haben. Aber hat Mungo ein Motiv? Warum sollte er so viele Prostituierte umbringen? Ja, er hatte Eheprobleme. Die könnte Mungo zumindest mit seiner Schuld gemeint haben. Denn der Brief ist ziemlich sicher an seine Ehefrau gerichtet. Entschuldigt er sich darin also für die Eheprobleme? Der beschriebene Harry im Brief ist sein Bruder. Der ist vorübergehend bei ihnen eingezogen. Also vielleicht haben er und seine Ehefrau sich nicht verstanden. Auf jeden Fall gibt es keine klaren Beweise, die Mungo mit den Taten in Verbindung bringen. Im Gegenteil. Ein Journalist der Sun findet 1972 heraus, dass der Sicherheitsmann Mungo in Schottland war, als Opfer Nummer 8, Bridget, verschwunden ist. Er kann es also gar nicht gewesen sein, denn er hat ein Alibi. Außerdem hat Mungo lediglich 3 Wochen auf dem Gelände als Sicherheitsmann gearbeitet. Als die ersten Morde geschahen, da hatte er also noch gar keinen Zugang zu dem Gelände mit der Farbe.
Der Autor David Seabrook, der über den Fall ein Buch geschrieben hat, entlastet den Sicherheitsmann weiter und beschuldigt John DeRose, einen Toten für die Morde verantwortlich zu machen. Seabrook schreibt: Er hat einen Toten beschuldigt, um sich billig ein wenig Ruhm zu sichern und nicht als Versager dazustehen. Ein ehemaliger Ermittler sagt in der BBC-Doku über den Fall außerdem, dass die Polizei erst Monate nach Mungos Tod überhaupt erst wusste, wer der Mann war. Es gibt aber noch weitere Theorien. Und wir wollen euch neben Sicherheitsmann Mungo noch 3 andere Personen vorstellen, die Jack the Stripper gewesen sein könnten.
Autor Seabrook und auch Autor Dick Kirby, die Bücher zu diesem Fall geschrieben haben, die glauben, dass der Mörder ein ehemaliger Polizist war. Dafür gibt es auch einige interessante Indizien, denn alle toten Frauen wurden in verschiedenen Polizeibezirken gefunden, deren Grenzen nur ein Polizist kennen kann. Schon während der Ermittlungen haben damalige Polizisten vermutet, dass der Täter einer von ihnen sein könnte, weil er eben so schwer zu fassen war, so als hätte er Insiderwissen. Und auf der damaligen Liste von möglichen Verdächtigen steht auch ein Ex-Cop. Der Mann war seit dem Jahr 56 bei der Polizei und wurde Anfang der 60er gefeuert, weil er gestohlen hat. Nach einem Jahr Haft könnte sein Motiv also Rache sein. Rache an der Polizei.
Autor Seabrook argumentiert, dass der Ex-Cop seine Kollegen blamieren wollte. Ein weiteres Indiz für diese Theorie: Der Ex-Cop hat in allen Polizeibezirken gearbeitet, in denen Leichen gefunden wurden. Und er hat im Anschluss an seine Haft 1963 als Autoverkäufer gearbeitet, wo er sicherlich mit Farbe in Berührung kam. Seabrook und auch Kirby schreiben, dass sie den Ex-Cop gesehen haben, und beide Autoren schreiben, dass das Phantombild, das mit Hilfe der Freundin von Francis erstellt wurde, dem Ex-Cop ziemlich ähnlich sieht. Es gibt aber keine richtigen Beweise, sondern nur Indizien.
An dieser Stelle vielleicht nochmal wichtig zu sagen, in den 60ern gab es keine richtige Forensik und erst recht keine moderne DNA-Analyse. Spermaspuren an den Opfern könnten aber heute den Täter eindeutig identifizieren. Das Problem, die Beweise von damals, die gibt es heute nicht mehr. Nach mehreren Wechseln von Laboren und Verantwortlichkeiten in den Jahren sind Dutzende Beweise und Akten einfach verloren gegangen oder wurden sogar vernichtet. Und damit auch die Spuren, die mit heutigen Mitteln einen Täter eindeutig identifizieren könnten.
Es bleiben also nur Indizien, die auf den Ex-Cop als Täter deuten. Wie auch bei Theorie 1, dem Sicherheitsmann. Theorie 3 basiert auch auf Indizien, die sind aber so weit hergeholt, dass wir euch diese Theorie nur kurz zusammenfassen. Bei dieser Theorie geht es um den Box-Champion Freddie Mills. Laut den Büchern zu dem Fall war es in der Londoner Unterwelt in den 60ern ein scheinbar offenes Geheimnis, dass der Box-Champion Freddy für die Morde verantwortlich gewesen sein soll. Freddy war in die organisierte Kriminalität verwickelt und wurde 1965 erschossen. Mehr als dieses Gerücht gibt es aber nicht. Auch die Polizei hat den Boxer weder damals noch heute auf dem Schirm gehabt.
Also kommen wir zur Theorie Nummer 4. Und die hat in der Öffentlichkeit mehr Anklang gefunden. Es ist auch die neueste Theorie aus dem Jahr 2011. Der Autor Neil Milkins recherchiert in dem Fall und stößt auf einen ganz neuen Verdächtigen, den die Polizei bis dahin noch gar nicht kannte. Auch die BBC-Doku Dark Sun geht dieser Theorie nach und das Doku-Team ist überzeugt, dass ein gewisser Harold Jack the Stripper gewesen ist. Harold lebt in den 60ern im Westen von London, hat eine Frau und eine Tochter. Und Harold hat dazu noch ein dunkles Geheimnis. Denn er hat als 15-Jähriger zwei Mädchen brutal ermordet.
Harold kommt aus Wales. Er hat dort als Teenager in einem kleinen Laden gearbeitet, als eines Tages die 8 Jahre alte Frieda vorbeikommt, um für ihre Eltern etwas zu besorgen. Er sagt ihr, dass sie zu einem kleinen Lagerschuppen ein paar Straßen weitergehen soll. Er geht ihr mit etwas Abstand hinterher, fällt dann über sie her und erwürgt sie mit einem Schal. Ihre Leiche wird am nächsten Tag in einer Seitenstraße gefunden. Die Ähnlichkeit zum Modus operandi von Jack the Stripper ist eindeutig.
Der Mord an Frieda sorgt in dem kleinen Dorf in Wales für große Aufregung und es kommen extra Polizisten aus London, die den Täter ausfindig machen sollen. Die ermitteln, dass der 15-jährige Harold Frieda zuletzt gesehen hat und finden auch ein Taschentuch des Mädchens im Schuppen des Ladens, in dem Harold arbeitet. Sie verhaften ihn und stellen ihn vor Gericht. Aber die ganze Stadt steht hinter Harold. Sie trauen ihm einen Mord nämlich nicht zu, denn sie kennen den 15-Jährigen nur als netten Jungen von nebenan. Sie glauben, dass die Londoner Polizei den Fall einfach nur schnell abschließen will und die Tat Harold in die Schuhe geschoben hat. Das geht sogar so weit, dass der Ladenbesitzer, also Harolds Chef, sogar für ihn vor Gericht lügt und ihm damit ein Alibi gibt.
Harold wird freigesprochen und von der Stadt als Held durch die Straßen getragen, also wirklich auf den Schultern getragen. Eine Person, die Harold aber nicht glaubt, ist die 11 Jahre alte Florence, eine Freundin der toten Frieda. Sie beschuldigt Harold, ein Mörder zu sein. Harold lädt Florence daraufhin zu sich ins Haus ein. Und dann ist Florence plötzlich verschwunden. Die Polizei entdeckt die Leiche des Mädchens auf dem Dachboden von Harolds Elternhaus. Auch Florence wurde erwürgt. Dieses Mal steht die Stadt nicht hinter Harold. Weil der aber erst 15 Jahre alt ist, wird er nicht zum Tode, sondern zu 20 Jahren Haft verurteilt.
Bei Harolds Festnahme werden 7 Frauentaschentücher in seiner Tasche gefunden. In der BBC-Doku erzählt ein Profiler, wie ähnlich die Morde in Wales denen in London sind. Der Mörder ist gewalttätig, sexuell motiviert. Er sucht sich kleine Opfer, sammelt manchmal Trophäen und bewahrt die Leichen auf, bevor er sie irgendwo ablegt. Harold kommt 1941 aus dem Gefängnis frei. Da ist er 35 Jahre alt. Es ist die Zeit des Zweiten Weltkriegs und er geht zur Armee. 5 Jahre später wird er entlassen und kommt mit höchsten Empfehlungen nach London. Wiederum 2 Jahre später heiratet er, aber unter einem falschen Namen. Er nennt sich Harry Stevens und nimmt den Mädchennamen seiner Mutter an. Will er damit vielleicht seine Identität verschleiern? Kurz darauf wird seine Tochter geboren.
In der BBC-Doku erzählt eine Zeugin, wie Harold in den 50er Jahren sogar in Wales war. Er war auf dem Friedhof und wurde dort am Grab der beiden Mädchen gesehen, die er umgebracht hat. Für den Profiler aus der Doku ein klares Zeichen. Der Täter will an den Ort zurückkehren und die Macht über seine Opfer ausdrücken. Und laut dem Profiler passt auch das Leben von Harold zu den Morden in London. Die Taten finden alle unter der Woche statt, nach 23 Uhr. Zu der Zeit wurden die Opfer zuletzt gesehen. Der Täter hat also Verpflichtungen tagsüber und an den Wochenenden. Das spricht für einen erwachsenen Mann mit Familie. Harold arbeitet in dem Industriegebiet als Metallarbeiter. Er kennt sich also in der Gegend aus und ist oft in der Gegend unterwegs.
Und noch ein weiteres Indiz. Harold wird Ende der 1960er Jahre krank und stirbt 1971 an Knochenkrebs. Zur Erinnerung, das letzte Opfer, Bridget, wird 1965 gefunden, also 6 Jahre, bevor er stirbt. Vielleicht haben die Morde also aufgehört, weil Jack the Stripper selbst gestorben ist. In der BBC-Doku wird die Tochter von Harold interviewt. Und die ist total geschockt von der jugendlichen Vergangenheit ihres Vaters. Sie sagt aber auch, er kann sich nicht mehr verteidigen. Nur weil ein verurteilter Straftäter in der Gegend gewohnt hat, heißt das ja nicht, dass er auch für andere Taten verantwortlich ist. Außerdem gibt es keine Beweise, sondern nur Indizien, die auf Harold als Täter deuten.
Im Jahr 2006 bis 2007 nimmt ein Cold Case Team der Londoner Polizei die Akten nochmal in die Hand. Das Ergebnis ist damals folgendes, Zitat, die Indizien gegen den Sicherheitsmann Mungo sind sehr stark und die Ansicht der Ermittler, die die neueste Überprüfung dieses Falls durchführten, ist, dass er höchstwahrscheinlich verantwortlich ist.
Als 2019 dann die Doku Dark Sun veröffentlicht wird, da stellt das Doku-Team dem Leiter des Cold Case-Teams ihre Ergebnisse vor. Der hatte bis dahin noch gar nichts von Harold gehört. Er verspricht, dass sich die Polizei die Indizien anschauen wird. Nach einem Jahr gibt es dann auch tatsächlich ein Update. Die Polizei veröffentlicht, auch wieder ein Zitat, Harold mit einem Mord in Verbindung zu bringen, für den er nicht verurteilt wurde, ist rein spekulativ und ohne jegliche Beweisgrundlage.
Dass die Morde uns heute wie damals faszinieren, zeigt sich auch in den vielen Büchern, die über die Hammersmith-Newt-Murders geschrieben wurden. Eins sogar schon im Jahr 1969. Goodbye Piccadilly, Farewell Leicester Square von Arthur Laverne. Das Buch wurde sogar von Alfred Hitchcock 1972 verfilmt. Es trägt den Titel Francie. In dem Film wird der Täter gefasst. In der Realität ist einer der aufsehenerregendsten Serienmörderfälle in Großbritannien noch nicht gelöst. Aber was glaubt ihr? Wer ist Jack the Stripper? Der Sicherheitsmann? Der Ex-Cop? Der Boxer? Harold? Oder jemand komplett anderes?
Wenn ihr unseren Podcast gerade bei Spotify hört, dann könnt ihr hier an unserer Umfrage teilnehmen, die wir in der Folge verlinkt haben in den Shownotes. Da könnt ihr nämlich darüber abstimmen, was ihr glaubt, wer es war. Die Ergebnisse dazu teilen wir dann nächste Woche auf Instagram. Da heißen wir, wisst ihr alle, Schwarze Akte.
Vielen lieben Dank, dass ihr uns immer Fallvorschläge gibt, denn auch dieser Fall kam aus der Community. Schreibt uns auch gerne weitere Fälle, die ihr spannend findet. Dann hören wir uns nächste Woche Dienstag überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Johanna Müßiger und wir.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trenner gesprochen von Pia Ronna Sachse.
Producer Falco Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.
Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.